Einen schönen guten Abend. Wir sind wieder auf Sendung. Wir hören Gottes Wort und heute werde ich über Jesus sprechen. Ich bin so von Jesus fasziniert, so von Jesus begeistert. Und mein Thema ist heute, denk so wie Jesus gedacht hat, lebe so wie Jesus gelebt hat, handle so wie Jesus gehandelt hat und rede so wie Jesus geredet hat. Das ist so meine Botschaft. Das sind die Punkte, die ich ganz besonders behandeln möchte heute. Jesus war absolut nicht irdisch. Er war auch nicht materialistisch, er hat sich selbst entäußert, er verzichtete auf Luxus. Ja, er kam in einem Stall zur Welt, nahm Knechtsgestalt an und er war jenseits und orientiert und nicht diesseits. Und dieser Jesus hat unser Leben geprägt, hat mein Leben geprägt. Er war sehr unangepasst damals, er war für viele Menschen weltfremd, so wunderlich und sonderlich. Er hielt zu den Kranken, zu den Armen, zu den Sündern, zu den Schwachen, zu den Aussätzigen, also zu den Leuten, die überhaupt nicht in diese Gesellschaft hineinpassen, der hat sich angenommen. Seine Gedanken, und das sind die Gedanken Gottes, Gott liebt die Menschen, und seine Gedanken sind nicht unsere Gedanken, und seine Wege sind nicht unsere Wege. Das ist also die Botschaft, die mich bewegt. Jesus war total anders. Halleluja. Er war ein anderer, aus einer anderen Welt, er war anders wie die Schriftgelehrten, er sprach mit Vollmacht. Alles, was er sagte, hatte Hand und Fuß. Das, was Jesus war, das sollte unser Leben sein. Das Leben Jesus sollte unser Leben prägen. Er sah die Dinge dieser Welt mit ganz anderen Augen, mit den Augen Gottes, aus der Perspektive der Ewigkeit. Abseits von den ganzen Verschwörungstheorien, was damals waren, die Römer sollten vertrieben werden, das Reich Israel sollte wiederhergestellt werden. All diese Theorien der Weltverbesserer haben gar nicht groß interessiert. Er ging seinen Weg, er war vom Vater gesandt, hat eine Botschaft gehabt, dass allen Menschen geholfen werde, vor allem den Armen, den Schwachen, den Gebrechlichen, den Kranken. Er war abseits von der gesamten organisierten Religion, abseits von den Traditionen von damals, abseits von der damaligen Kultur, was die Juden alles so auf sich Namen, Hände waschen und die ganzen Reinheitsgesetze. Er war abseits von dem Establishment. Er war abseits von diesen ganzen besseren Kreisen. Jesus war ein Außenseiter von dem Establishment. Abseits von dem ganzen Schwarz-Weiß-Denken, von den ganzen Schuldzuweisungen. Der ist schuld für dies und der ist schuld für jedes. Und wer ist hier schuldig gewesen? Jesus hat die Schuld gar nicht interessiert. Jesus interessierte die Sünde der Leute überhaupt nicht. Er kam, um die Sünden der Leute wegzunehmen und einfach diese Schuldgedanken wegzuschicken, wohin auch immer, in die Wüste, zum Teufel. Ihn interessiert es nicht, was da Schuld war für dies und jenes. Er sagte nur, dass Gott, dass Jesus, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ihn interessiert auch nicht das damalige Gesundheitssystem, die ganzen Reinheitsvorschriften und die ganzen Speisegesetze. Er sagt, den Alten ist gesagt, aber ich sage euch das und das. Er hat etwas ganz Neues gebracht. Mir geht es darum, wenn wir von Jesus lernen, dann lernen wir ein anderes Leben. Wir lernen anders zu denken, anders zu handeln, anders zu reagieren, anders den Menschen zu begegnen, wie Gott den Menschen begegnet ist. Er heilt Kranke und Besessene, dem Teufel zum Trotz, die Dämonen schreien und toben, wüten und so weiter. Jesus von Nazareth, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Es ist noch nicht die Zeit. Jesus kam, um den Teufel auszutreiben, den Menschen. Er passt nicht in unsere Welt, in unserer Geistes- und Welt, in unserer Wissenschaft, in unserer Theologie, in unserer Philosophie. Jesus passt nicht hinein. Und wenn du an Jesus glaubst, und hör mir gut zu, wirst du auch nicht in diese Welt hineinpassen. Du bist ein Außenseiter, weltfremd. Die Welt wird dich nicht verstehen. Die werden den Kopf schütteln und sagen, ja, aus welcher Zeit bist du denn? Aus welchem Jahrhundert? Wo lebst denn du? Verstehst du? Mir geht es so, als Kind Gottes. Verstehst du, als Denkender, als einer, der studiert hat, der die Wissenschaften, sich mit den Wissenschaften beschäftigt hat, ja, in welcher Zeit leben Sie? Ja, ich lebe im Jahr 2020. Ich lebe in dieser modernen Zeit mit der Technik, mit allen möglichen Dingen. Und ich bin up to date für mich persönlich, aber für die Weltmenschen bin ich ein Weltfremder, ein Außenseiter, ein Rassist, ein Narzisst, Nazi, was weiß ich, was ich alles bin. Ein Antisemit oder was auch immer sein mag. Jesus passt nicht in unsere Welt, in unsere Wissenschaft, in unsere Theorie. Er ist ein Außerirdischer. In Johannes 8, Vers 23 lese ich, und er sprach zu ihnen, ihr seid von unten, ihr Juden damals, ihr seid von unten, ich bin von oben, ich bin von Gott. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Und jeder, der heute an Jesus Christus glaubt, wiedergeboren ist, ist nicht von dieser Welt. Und wenn er noch von dieser Welt ist, ist er nicht wiedergeboren. Ist er kein Christ, ist keine neue Schöpfung. In Johannes 18, Vers 36 lese ich, und Jesus antwortete hier den Juden, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden darum kämpfen und ja, sie würden mich nicht den Juden überantworten. Aber nun ist mein Reich nicht von dieser Welt. Mein ganzes Denken, mein ganzes Handeln, sagt Jesus, ist nicht von dieser Welt. Und in 1. Korinther 2, Vers 6 lese ich, was Paulus schreibt hier, von Weisheit reden wir, aber von der vollkommenen Weisheit, doch nicht von der Weisheit dieser Welt. Wir haben ein anderes Wissen, ein anderes Verständnis, eine andere Sicht für die Dinge des Lebens. Wir leben in einer anderen Welt, wenn wir mit Jesus Christus leben. Und hätten die Herrscher der Welt damals verstanden, so hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Jesu Lehre, Jesus selbst, Jesu Reich und so weiter ist nicht von dieser Welt. Alles, was mit Jesus zu tun hat, deshalb ist es so weltfremd. Wenn du anfängst, von Jesus zu reden, gehen gleich die Jalousien runter. Die Leute wollen sagen, von was reden sie denn? Sind sie so altmodisch? Glauben sie noch an das, was in der Bibel steht, von der Jungfrauengeburt? Glauben sie von dem und glauben sie an das? Glauben sie an jenes? Gewiss. Und er sprach anders als die Pharisäer und die Schriftgelehrten. So steht es bei mir in der Bibel. Er kam aus einer anderen Schule, aus der Schule Gottes. Er wurde vom Heiligen Geist geschult. Er nahm zu an Gnade und Weisheit, heißt es einmal von ihm, als er nach Nazareth zurückkam. Er wusste mehr als das, was in den Schulbüchern steht. Er wusste mehr als die ganzen Bibliotheken, die hier fassen konnten. So viele Bücher, so viel Literatur, so viel Wissen konnte die Welt damals nicht fassen, was Jesus alles wusste. Also einer, der mit Gott lebt, ist weiser als der klügste Professor dieser Welt. Du brauchst dich nicht genieren, du brauchst da nicht in die Knie gleich gehen und anfangen zu zittern. Ach, ist Professor, Doktor. Verstehst du? Ist ein Mensch. Der weiß auch nichts, dass er nicht weiß. Ein gescheiter Mensch. Albert Einstein hat einmal gesagt, ja, ein gescheiter Mensch, je mehr er weiß, desto weniger weiß er. Desto weniger versteht er, desto weniger begreift er. Ja, je mehr ich weiß, desto weniger weiß ich. Jesus hat niemand kopiert, hat es auch gar nicht nötig gehabt. Er blieb ein Original. Er blieb ein Kind. Weißt, und das war das Schöne. Jesu Denken war nicht kindisch, aber kindlich. Und wenn ihr nicht werdet wie ein Kind, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Also einfach, schlicht, natürlich, unkompliziert. Ja, er dachte einfach, einfach. Was ist einfach? Denkt drüber nach. Erwachsene sind versaut. Entschuldigung, dass ich das sage. Alle Erwachsenen, wenn ich so anschaue, die sind schon verzogen, sind eingeschüchtert. Ihr Rückgrat ist bereits gebrochen. Sie haben kein Rückgrat. Schau die Gesellschaft an. Sie haben kein Rückgrat, dass sie hinstehen und sagen, ich sage euch. Aber Jesus konnte nur noch sagen, ich sage euch. Den Alten ist das und das und das und jenes gesagt. Die konnten es noch sagen. Aber jetzt die neue Zeit. Ich sage euch. Die meisten Menschen sind verzogen, kleinlaut, scheu, verunsichert, kompliziert. Schau doch die Gesellschaft an. Da brauchen Sie zu allem eine Betriebsanleitung. Wie macht man das? Wie funktioniert das? Und so weiter. Und heutzutage, wenn du über Medikamente was hörst, Werbung im Fernsehen, für die Tabletten, selbst für die Vitamine, da heißt das, fragen Sie Arzt und den Apotheker. Aber bei dem lieben Gott heißt es, beiß in den Apfel rein. Und im Apfel, da ist alles drin. Und wenn du einen Apfel isst, da brauchst du keinen Arzt mehr zu fragen und keinen Apotheker. Ja. Da ist die ganze Medizin drin, da sind die ganzen Vitamine drin, die richtige Zusammensetzung. Aber du siehst, unsere Gesellschaft ist so, da musst du den Arzt und den Apotheker fragen, den Pastor fragen, ist das richtig koscher, darf ich das? Die Jünger nach der Auferstehung Jesu, sie rennen zum Grab und merken, dass das Grab leer ist. Und in Markus 16, Vers 8 lese ich, da heißt es, der Engel sagt es, er ist nicht hier, er ist auferstanden und siehe die Stätte, die ist da, wo sie hingelegt hat. Und dann heißt es weiter, und geht und erzählt dem Petrus und den Jüngern und er sagt, dass er euch vorausgeht nach Galiläa und ihr werdet sehen, dass das alles sich erfüllt hat, wie es gesagt wurde. Gottes Wort geht in Erfüllung. Und was ist mit den Jüngern passiert? Die gingen raus, erschrocken, sie gingen raus und flohen vom Grab mit Zittern und Entsetzen, heißt es, das hat sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas von dem, was sie gesehen und erlebt hatten. Sie waren so ängstlich, wenn das rauskommt, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Aber du musst überzeugt sein, mein Gott, mein Heiland lebt, Halleluja. Jesus ist ein Außerirdischer, Entschuldigung, er ist nicht mehr von dieser Welt, auch unser Glaube ist nicht mehr von dieser Welt. Deshalb lass dir keine Komplexe einreden von niemand. Verstehst du, du bist weltfremd. Ja, lass doch, die anderen sind weltfremd. Die anderen haben gar keine Ahnung von dem, was da gespielt und abläuft. Die anderen haben keinen Durchblick. Du weißt, um was es geht. Ja, Jesus war ein Außerirdischer. Für unsere Gesellschaft war er ein Weltfremder. Bist du der Einzige, haben die Emmaus-Brüder erzählt, dem Herrn Jesus, dem Auferstandenen, bist du der Einzige, der nicht weiß, was in den letzten Tagen hier in Jerusalem passiert ist? Die haben den Messias gekreuzigt. Jesus war ein Sonderling für die, die die ganze Geschichte nicht kannten. Ich kenne die ganze Geschichte, was Jesus ist. Ich habe mich damit beschäftigt. Er ist ein Unangepasster, er ist ein Extremist, ein Aussteiger, ein Fundamentalist, ein Radikaler. Halleluja, das ist mein Jesus in aller Liebe. Er war einer, der Vollmacht hatte. Er sprach, die Alten haben so und so erzählt, aber ich sage es euch. Er war selbstsicher, er war selbstbewusst und das ist, wie wir Christen sein sollten. So denke so, wie Jesus gedacht hat, lebe so, wie Jesus gelebt hat, handle so, wie Jesus gehandelt hat. Selbstsicher, selbstbewusst, selbstständig. Aber das ist vielen Christen fremd. Das darf man nicht. Das muss der liebe Gott machen. Das muss der Heilige Geist machen. Vergiss es alles. Wenn du Christus in dir hast, hast du eine lebendige Hoffnung. Du bist selbstständig. Du hast eine klare Sendung und einen klaren Auftrag. Du bist furchtlos. Mein Jesus lebt. Halleluja. Warum muss ich so ängstlich sein? Warum muss ich so verzagt sein? Warum muss ich so, ja, niedergewalzt und niedergedrückt sein und mich irgendwo einsperren? Die Menschen, die Jesus erlebten, die zweifelten nicht mehr an sich selbst. Jesus zweifelte nicht an sich selbst. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das ist christliches, biblisches, göttliches Denken, apostolisches Denken. Ich lebe. Und du musst ganz klar der Welt entgegentreten, egal wo du bist, die dich in Frage stellen und so weiter. Ich lebe. Du interessierst mich nicht. Die Gesellschaft interessiert mich nicht. Das, was die Regierungen sagen, interessiert mich nicht. Was die Parlamente sagen, interessiert mich. Was die Ärzte sagen, interessiert mich. Ich lebe. Warum? Weil er lebt. Weil er in mir lebt. Und das ist das Geheimnis. Jesus war Gott ergeben. Das war ein Teil seines Wesens und seiner Art. In Matthäus 21, Vers 20 sagt der Herr, die Jünger waren sehr erstaunt, als sie das sahen und fragten, woher kommt das? Dass er in Vollmacht zum Feigenbaum spricht, verdorre. Und so schnell verdorrte dieser Baum. Jesus war Herr über die Natur. Er war Herr über seine Natur zuerst einmal. Wer sich selbst nicht beherrschen kann, kann auch die Natur nicht beherrschen, kann auch die Situation nicht beherrschen, kann die Umstände nicht beherrschen. Jesus war Herr über sich selbst und dann sagt, Baum, verdorre. An dir soll hinfort keine Frucht mehr gesehen werden. Er beherrschte die Naturgesetze und auch die Gesetze des Geistes. Das war Jesus. Und wir sollen von Jesus lernen. Er bediente sich der Naturgesetze und der Gesetze des Geistes. Er kannte sie im Zusammenhang. Er wusste, wie es genau funktioniert, was zusammengehört und was nicht. Und wie wichtig das Denken ist. Und wie wichtig das Fühlen ist. Und wie wichtig das Wollen ist. Und wie wichtig die Überzeugung ist. Das hat alles Jesus gewusst. Er war von sich überzeugt und voll eingenommen. Und Christen sollten auch von Gott und von sich voll eingenommen sein. In Markus Kapitel 5, Vers 42, was ich hier sage, begründe ich mit der Bibel. Ich möchte, dass du anfängst, biblisch zu denken, nicht theologisch und nicht kirchlich und nicht religiös und nicht charismatisch und nicht pfingstlich und was weiß ich, freikirchlich oder evangelisch oder katholisch. Fang an, biblisch zu denken. Und das Töchterlein von Jairus, dieses kleine Mädchen, und sofort stand das Mädchen auf und ging umher, und ja, und sie waren alle erstaunt, und sie staunten, wie ist das möglich, dass dieses Mädchen aufsteht? Er hat gesagt, Mädel, du bist noch viel zu jung, um zu sterben. Und wir müssen auch die Realität des Lebens sehen. Weißt du, wenn jemand mit 82 stirbt, ist okay. Das ist das Alter. Aber wenn jemand mit 28 stirbt, das ist nicht normal. Und wir müssen anfangen, normal zu leben, normal zu denken und normal zu handeln. Die meisten sind nicht normal, in aller Liebe. Und dann lese ich weiter in Markus Kapitel 6, Vers 2. Am folgenden Sabbat begann er in der Synagoge zu lehren und viele Zuhörer waren sehr erstaunt. Und sie fragten, woher hat er diese Weisheit und diese Macht und so weiter, Wunder zu tun? Er hat ja nicht studiert. Warum? Er lebte mit Gott. Er lebte aus Gott heraus. Er verwirklichte Gott. Er verwirklichte nicht nur sich selbst, sondern er verwirklichte Gott in sich. Das ist, wie Jesus dachte, wie Jesus lebte, wie Jesus handelte. Seine Forderungen waren nicht von dieser Welt. Was er von den Leuten verlangte, ich denke nur an die Geschichte mit dem reichen Jüngling. Da kommt einer, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen und das Reich Gottes zu sehen und die Herrlichkeit des Herrn zu sehen. Dann sagt er, verkaufe alles, was du hast, gib's den Armen, komm und folge mir nach. Und dann fragten die Leute, wer kann überhaupt selig werden? Jesus hat nichts von dieser Welt gehalten. Geschwister, wir führen ein siegreiches Leben. Ob wir glauben oder nicht, teste es mal selber für dich allein, wenn wir nichts mehr von dieser Welt erwarten, nichts mehr von dieser Welt halten und diese ganze Welt Schnuppe ist. Ja, wir führen ein anderes Leben. Ja, weil wir entschlossen sind, sterben wir, leben wir, so leben wir, wir leben dem Herrn. Verstehst du? Dieses total ergeben dem allmächtigen Gott. In Markus Kapitel 10, Vers 24 lese ich eine andere Bibelstelle. Und darüber waren sie erstaunt, aber Jesus wiederholte und sagte, meine lieben Kinder, es ist schwer, in das Reich Gottes zu kommen. Verkaufe alles, was du hast. Es ist schwer. Aber sich zu lösen, weißt du, alles loszulassen, das war Jesu Philosophie. Lass alles los, was dich so bindet, was dich knechtet, was dich versklavt. Und so vieles versklavt in unserem Leben. Da muss ich abputzen und abstauben. Ich muss lieben und pflegen und gießen. Und was weiß ich, was ich alles machen muss. Mit den ganzen Pflanzen, mit allem, was ich habe. Und je weniger du hast, desto glücklicher bist du. Und wenn du gar nichts hast, bist du ganz glücklich. Verstehst du? Selig sind die Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. So steht es in der Bibel. Von Gott abhängig zu sein. Für viele Menschen ist das komisch. Jesus war kein Materialist. Er war auch kein Bettler. Er hatte alles, was er brauchte. Das ist Jesus. Und es ist so wichtig, dass du weißt, du musst kein Materialist sein und kein Bettler. Und trotzdem hast du alles, was du hast. Paulus schreibt einmal, wir sind arm, wir haben nichts und machen doch viele reich. Wie? Hör mir gut zu. Sein Vater versorgte ihn immer übernatürlich. Und wir Christen, wenn wir anfangen mit Gott zu gehen, wir werden übernatürlich versorgt. Wir kriegen immer das just in time, was wir brauchen. Richtig, im richtigen Augenblick, zur richtigen Zeit, in der richtigen Situation. Jesus, das war sein Denken, sein Handeln, sein Verhalten. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Ja, und es kommt. Kommt Zeit, kommt Rat. Mach kein großes Drama. Die Welt geht unter. Nein, die Welt geht schön weiter noch. Noch 1000 Jahre zumindest. Und noch 7 Jahre dazu. Er wurde von seinem Vater versorgt. Er hatte einen reichen Vater. Hat nirgendwo gejammert. Hat nirgendwo geklagt. Hat nirgendwo Mitleid gesucht, hat sich nicht beschwert. Ach, guck mal, keiner denkt an mich, keiner hilft mich, keiner beschenkt mich, keiner hilft mir. Er hat nirgendwo gejammert. Er wusste, mein Vater weiß, was ich bedarf. Dein himmlischer Vater, der liebe Gott, weiß, was du brauchst. Und schau, so viele Menschen haben es überlebt und sind heute am Ziel angekommen. Er hat einen reichen Vater. Er war nie mutlos, war nie verzweifelt, war nie deprimiert oder enttäuscht. Denke so wie Jesus. Fang an so zu denken. Das ist mein Appell heute Nachmittag oder heute Abend. In Lukas Kapitel 20, Vers 26 lese ich, und so gelang es ihnen, Jesus eine Falle zu stellen. Aber Jesus hat nicht in diese Falle reingetappt. Und sie waren erstaunt über die Antworten und schwiegen, sie hatten nichts mehr zu sagen. Weißt du, du musst schlagfertig werden, wenn du von Gott abhängig bist und kindlich denkst, nicht kindisch, kindlich denkst, dann bist du schlagfertig. Weißt du, Kinder sind schlagfertig. Verstehst? Da fragt doch mein, einer meiner Kinder fragt, Papa, kannst du mir sagen, warum der Ring rund ist? Verstehst du? Hast du schon darüber nachgedacht, warum ein Ehering rund ist? Oder warum das und das ist? Ja, da staunst du manchmal, was Kinder für Fragen stellen, so, wenn sie im Fragealter sind. Ich war erstaunt. Am Anfang haben wir all diese Fragen aufgeschrieben. Meine Frau hat ein Tagebuch geführt über all die Fragen, die die Kinder stellen. Die konnte ich nicht festnehmen, weil er immer schlagfertig war. Und du bist eher schlagfertig, wenn du nichts mehr zu verlieren hast. Und die meisten Menschen haben noch so viel zu verlieren. Den Beruf zu verlieren, den Partner zu verlieren, die Gemeinde zu verlieren, die Liebe zu verlieren. Die haben immer Angst, die Liebe zu verlieren. Aber wenn du weißt, Gott liebt mich mit Haut und Haaren, dann hast du keine Angst mehr. Menschen konnten mit ihm nicht machen, was sie wollten. Sein Leben lag in Gottes Händen. Das ist Jesu Denken. Fang an, so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Ich möchte dir nur weiter rüberbringen, dir vorbeten. Denke so, wie Jesus gedacht hat. Menschen können wir nichts antun. Was wollen wir Menschen mir antun? Die können mich töten. Das ist das Einzige, was sie können. Aber sie können mir nicht das Leben nehmen. Ich habe ewiges Leben in Gott, von Ewigkeit her. Und er legt sein Leben ganz bewusst in die Hände Gottes. Er liefert sich den Menschen nicht aus. Zumindest nicht, wenn die es wollen, dass man sich ihnen ausliefert, dass man vor ihnen kapituliert. In Johannes 2, Vers 24 lesen wir gleich am Anfang des Evangeliums, aber Jesus vertraute sich nicht ihnen. So viele Menschen sind so treuselig und trauselig und vertrauen sich allen möglichen Leuten. Vertraue nicht allen Leuten, vertraut niemand. Und ich möchte fast sagen, vertraue nicht einmal dir selber. Selbst das kannst du nicht einmal richtig. Und da heißt es hier von Jesus, aber er vertraute sich niemand an, weil er genau wusste und die Menschen genau kannte. Ihn brauchte niemand etwas über die Menschen sagen, denn er wusste, was in jedem einzelnen Menschen vor sich geht. Sei nicht so treuselig, dass du allen möglichen Leuten vertraust und die Leute, denen du vertraust, werden eines Tages den Knüppel brechen, dir einen Knüppel in den Weg legen und dich zu Fall bringen. Achte darauf. Sei nicht so treuselig, lieber Bruder, liebe Schwester. Er hatte Menschenkenntnis. Weißt du, wenn du dich selber kennst, hast du Menschenkenntnis. Da brauchst du nicht Psychologie zu studieren. Kenn dich nur selber richtig. Versteh dich selber richtig. Und dann hast du perfekte Menschenkenntnis. Wenn du weißt, wie du reagierst, was ihr wollt, dass euch die Leute tun, tut es ihnen auch also. Das war seine Philosophie. Jesus war von keinem Menschen abhängig. Er lief den Menschen nicht nach. Er bemühte sich nicht um ihre Gunst. Das ist, wie Jesus dachte, wie Jesus lebte. Ich will dich schockieren, weil ich habe Jesus studiert. So mein ganzes Leben lang beschäftige ich nur mit diesem Herrn Jesus Christus, weil ich mit ihm gehe, von ihm predige, über ihn rede. Er ließ manchmal die Leute einfach stehen. Er diskutierte nicht groß mit den Leuten. Wenn er merkte, die wollen mir nur eine Falle stellen, die wollen mich nur provozieren. Er ließ sie stehen und ging weg. Aber nein, ist das der liebe Gott? Doch, das ist der liebe Gott. Der liebe Gott lässt die Menschen manchmal stehen, wenn sie nicht kapieren wollen. Ist hart, was ich sage, aber so ist es. Johannes 7, Vers 30. Da wollten ihn einige festnehmen lassen, doch keiner wagte es, Hand an ihm zu legen, weil seine Stunde noch nicht gekommen war. Ja, du musst kühn sein. Gib dich nicht mit allen dummen Leuten ab, in aller Liebe. Du musst deinen Weg gehen und deine Arbeit tun und du musst den Willen Gottes erfüllen und nicht den Willen der vielen Menschen in deiner Umgebung. In Johannes 4, Vers 27, in diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück, als Jesus da am Brunnen in Samaria saß und sie waren erstaunt über ihn, dass er mit dieser Frau geredet hat, aber keiner fragt ihn, warum er das getan hat und worüber er gesprochen hat. Keiner fragt ihn. Und du musst nicht den Menschen Rechenschaft ablegen für dein Leben. Hör mal, das ist hartes Wort, was ich sage. Aber es ist Gottes Wort. Jesus hat den Leuten nicht Rechenschaft abgelegt, warum er mit der Frau gesprochen hat. Und was er mit der Frau gesprochen hat. Und wie lange er mit der Frau gesprochen hat. Obwohl es für einen Rabbiner damals ein Verbrechen war, mit einer Frau, mit einer Prostituierten noch dazu, wie diese Samariterin hier war, am Brunnen draußen zu sprechen, nachmittags. Aber Jesus gibt keine Rechenschaft. Und du musst für das, was Gott in deinem Leben tut und führt, nicht jedem Hinz und Kunz und Müller und Meier Rechenschaft ablegen. Du bist allein Gott Rechenschaft schuldig. In Verantwortung vor Gott stehst du. Johannes 7, Vers 15. Die Juden waren zutiefst erstaunt, als sie ihn hörten und fragten, woher weiß er das alles, ohne dass er die Schrift studiert hat? Woher weiß er das alles? Weil Gott in ihm war. Und ich sagte, du musst nicht unbedingt die Bibel studiert haben. Du musst nur Gott in dir haben und dann weißt du alles, was die Stimme des Herrn ist. Du weißt alle Einzelheiten. Du weißt alle Details. Du weißt, was würde Jesus jetzt in diesem Fall und jenem Fall tun? Wie würde Jesus reagieren? Jesus passte nicht in dieser Welt. Er war ein Außenseiter, ein anderer Mensch von einer anderen Art. Und so wie ein Mensch, ja, wie Gott ihn haben wollte, so war der Herr Jesus. Er war Gott ähnlich. Er hat versucht, Gott zu gefallen und nicht den Menschen. Und Geschwister, und genau das ist, was meine Botschaft auch heute Abend ist. Denke wie Jesus, gefalle Gott, gefalle dem Himmel und gefalle, ja, dem Allmächtigen, und du wirst gut durch das Leben fahren. Er wollte nur Jesus, nur dem Vater im Himmel gefallen. Das Einzige, was in seinem Leben war, er war ohne Sünde. Und niemand konnte ihm einen Fehler nachweisen. Er war ohne Sünde. Und auch du und ich, wir sind auch ohne Sünde, auch wenn wir Sünder sind. Warum? Weil unsere Sünden alle vergeben sind. Halleluja. Ja, uns sind die Sünden vergeben und wir können so leben, als wenn wir noch nie in unserem Leben gesündigt hätten, nie was falsch gemacht hätten, nie einen Fehler begangen hätten. Auch wenn wir 10 Fehler am Tag begehen. Wir werden nie gegen Gott rebellieren, denn in meiner Bibel heißt es, wer aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Was heißt denn das? Gut, dass du fragst. Was heißt das? Wer aus Gott geboren ist, der wird nie gegen Gott rebellieren. Der wird nie sagen, Gott, warum? Ich werde am Morgen darüber sprechen. Die Kraft des inneren Friedens. Wenn du diesen inneren Frieden in Gott hast, du weißt, ja, mein Leben liegt in seinen Händen. Ich habe Frieden mit Gott, egal was passiert. Egal wie mein Leben sich abspielt und abgewickelt wird. Ich habe Frieden mit Gott. Und dann kannst du sagen, mir ist doch Schnuppe, was ihr da sagt und wie ihr mich verurteilt, verdammt und richtet. Du kannst ganz ruhig und gelassen sein. Du weißt, ich bin im Willen Gottes. Und das wusste Jesus ganz genau. Er war ohne Sünde und niemand konnte ihm einen Fehler nachweisen. Und ich bin überzeugt, unser Herr Jesus hat auch Schnitzer mal gemacht und Fehler gemacht. Also der war nicht so, wie was wir denken. Er hat keinen Fehler gemacht, aber er hat nie gegen den Vater im Himmel rebelliert. Im Gegenteil, er betete, der Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war sein Programm und seine Botschaft. Darum konnte er den Menschen vergeben, die in Sünde waren, weil er ohne Fehler war. Und sagt, Frau, auch ich, diese Ehebrecherin, auch ich verdamme dich nicht. Er war ohne Sünde. Er konnte ohne weiteres dem Schächer dort am Kreuz sagen, du wirst heute noch im Paradies sein, weil er ohne Sünde war. Er hat nicht gegen Gott rebelliert, als er dort am Kreuz hing. Ja, was hast du verbrochen? Was hast du angestellt? So haben die zuerst mal diskutiert. Was war dein Verbrechen? Warum bist du gekreuzigt worden? Und er sagte, ja, ich bin im Willen Gottes. Der Wille Gottes geschieht gerade an mir. Und dann sagte eine Schächer, wenn du in dein Reich kommst, gedenke meiner. Und Jesus sagt, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein, kein Problem. Er war das liebe Kind des Vaters, hatte Zugang zu allem, was der Vater hatte, konnte die Werke des Vaters tun. Das ist das Geheimnis des Lebens Jesu. Er konnte andere Sender senden, weil er selbst die Sendung angenommen hat und selbst hinausging in diese Welt, in diese wilde, fremde, gottlose Welt, damals, was in Palästina war. Er konnte andere speisen, weil er selbst eine andere Speise genossen hat. Halleluja. Er konnte seinen Frieden anderen weitergeben, weil er selbst Frieden in Gott hatte. Meinen Frieden gebe ich euch und nicht wie die Welt. Du siehst, wenn du was anderes hast, kannst du auch anderen Menschen erst dienen. Du kannst anderen Menschen nicht dienen, solange du selbst nicht so weit bist. Du kannst andere Menschen nicht heilen, solange du selbst nicht gesund bist. Du kannst andere Menschen nicht befreien, solange du selbst nicht frei bist. Du kannst andere nicht unterweisen und den Weg beschreiben zur Seligkeit, wenn du selbst ihn noch nicht gegangen bist. In ihm wohnte ein anderer Geist. Und deshalb konnte seine Jünger anhauchen und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Dann kannst du in Vollmacht handeln und anderen Anweisungen geben, wie es weitergeht. Er war das Ebenbild Gottes, ein Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und deshalb konnte er andere heilen. Deshalb konnte er andere gesund machen, weil er von Gott her lebte, im Lichte Gottes lebte, im Lichte Gottes wandelte. Er konnte andere befreien und wiederherstellen, weil er selbst frei war. Wenn du selbst in Fesseln und gebunden bist, du kannst anderen nicht helfen, aus den Fesseln rauszukommen. Du musst erst mal selber erlöst werden, selber befreit werden, selber im Stand der Gotteskindschaft versetzt sein. Er konnte ja die anderen befreien, weil er selbst ein Freier war. Er arbeitet nach den Gesetzen Gottes und nicht nach den Methoden der Menschen. Das war Jesus. Er teilte die Brote aus, gab sie einfach weiter und so weiter und sättigte Tausende. Er stillte den Sturm. Jesus hat alles im Griff gehabt. Und das ist das Denken, Jesus sich anzueignen, dass du auch deine Stürme im Griff hast. Und jeder Mensch hat Stürme im Leben durchzumachen. Muss durch die Hölle durch, muss durch das Tal der Todesschatten hindurchgehen. Jeder Mensch hat Probleme. Es gibt keinen Menschen, der keine Probleme hätte. Und wenn einer sagt, ich habe keine Probleme, dann lügt er. Oder hat noch nie das Leben gelebt. Und Jesus geht auf den Wellen. Was heißt das in der tiefen Psychologie? Jesus geht auf den Wellen. Jesus steht über die Probleme. Er ist nicht unter den Problemen, sondern er ist über den Problemen. Und das ist das Denken Jesus, das Denken Gottes, steh du auf deinen Problemen. Und Petrus ist nachher auch über die Wellen gegangen und rauf und runter und so weiter. Und da heißt es, Herr, wenn du es bist, heiß mich zu dir zu kommen, dass ich auch so lebe, wie du lebst. Und der Herr sagt, Petrus, komm her. Und das ist ein Apostel, der über Bord geht. Ein Apostel, der auf den Wellen wandelt. Und er fängt erst zu sinken, als er auf die Schwierigkeiten sah und nicht mehr auf den Herrn Jesus Christus. Das ist das Geheimnis des göttlichen Denkens. Schau nicht auf die Schwierigkeiten, schau nicht auf die Probleme, schau nicht auf die Medien, schau nicht auf die Gesellschaft, was da in der Welt alles draußen passiert. Schau auf den Herrn und du wandelst. Ja, auf den Wellen gehst rauf und runter, was auch immer passiert. Er wusste, der Herr Jesus, das war er. Er wusste, wo am Mittag all die Fische sind, damals, als Petrus die ganze Nacht gefischt hat und nichts gefangen hatte. Er brauchte nicht den Plunder dieser Welt, diesen Krempel der Pharisäer, der Alten, der Philosophen und weiter, und was sie sich von sich geben. Er sagte, ich sage, mitten auf dem See, da wo es keine Hoffnung gibt, da gibt's Hoffnung. Da wo nichts passiert, dort passiert was. Mitten auf dem See. Gott wollte Menschen haben, die so waren, wie Jesus war. Jesus war so gewöhnlich, von Gott ergeben. Ja, er hat sich Gott überlassen in alle Einzelheiten. Und die Bibel will uns haben als Menschen, die einfach nur so sind, wie Jesus war. Wir haben früher ein Lied gesungen in der Jesus-Bibel-Bewegung, so sein wie Jesus, von hier bis drüben. So sein wie Jesus, gar nichts anderes. So sein wie Jesus. Und auch die Jünger später, sie sollten in sein Bild verwandelt werden, teilhaftig der göttlichen Natur werden. Und dann steht Petrus einmal vor dem Bettner dort an der Tempelstür. Gold und Silber habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesus. Steh auf und wandle. Und er kapiert es nicht. Dann nimmt er da links und rechts und stellt ihn wie einen Mehlsack hoch. Steh auf und lauf. Wozu hat der liebe Gott die Füße gegeben? Gebrauche deine Füße. Und Gott stellt uns auch manchmal so rabiat auf die Beine. Steh auf. Wozu hat er die Hände gegeben? Handle mal. Unternimm etwas. Wenn du etwas tust, passiert etwas. Geh auf ein Problem zu und das Problem löst sich von selbst. Als die Aussätzigen da hingingen, wurden sie geheilt, während sie hingingen. Während sie hingingen. So werden wir Jesus, so denken wir Jesus und leben wie Jesus. Das haben die Apostel später gemacht. Jesus war anders als die ganzen anderen Religionsstifter wie Buddha, Mohammed und was weiß ich, wie sie alle heißen. In Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 13, da sind die Jünger vor dem Hohen Rat und die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen. Sie waren erstaunt, wie sicher, hör mal zu, wie sicher sie sprachen, wie überzeugt sie waren. Und sie sprachen, denn wir können nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Wie sicher sie waren. Solange du nicht diese absolute Sicherheit hast, von dem, was du gesehen, gehört und betastet hast, kannst du gar nicht so auftreten. Und deshalb ist es so wichtig, dass du vorher Gott richtig erlebst, Jesus richtig kennst. Und ich lese hier weiter. So sicher konnten sie auftreten, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer waren, ohne besondere Bildung, also unstudierte Leute. Außerdem wussten sie, dass sie Männer aus dem engsten Kreis um Jesus waren. Das ist, was uns abzapft von Jesus. Fang an, so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Wäre so kindlich und sagen, Papa im Himmel, aber lieber Vater oder wie auch immer. Jesus färbte ab an den Jüngern. Er war ein Vorbild. Er war ein Vorbild für die, ich möchte so sein wie Jesus. So denken wie Jesus, so handeln wie Jesus. Und es färbt ab. Sie kamen aus dem engsten Kreis um Jesus. Wo kommst du her? Aus der Gemeinde, welche Gemeinde auch immer, verstehst du, die nur diese Spezialität verkündigen, jene Spezialität verkündigen, jene Lehre vertreten, oder kommst du aus dem Kreis, wo Jesus ist, wo Jesus gegenwärtig ist, auch wenn es nur 2 oder 3 sind, spielt keine Rolle. In 2. Korinther Kapitel 3, Vers 18, ich versuche das alles mit der Bibel zu begründen und zu vertreten. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wieder, und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der Geist ist. Wir werden verwandelt von dem Herrn, der Geist ist. Hast du gehört? Der Geist. Nicht die Theorie, nicht der Buchstabe. Der Geist ist, was lebendig macht. Richtig. Alles, was kommt vom Herrn, das ist Geist, vom Heiligen Geist. Es muss vom Heiligen Geist geboren werden. Es muss vom Heiligen Geist gezeugt werden. Jesus war vom Heiligen Geist und du solltest auch vom Heiligen Geist sein. Alles, was du bist. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 1, weiter. Wir wollen euch jetzt berichten, liebe Geschwister, was die Gnade Gottes in den Gemeinden Mazedoniens bewirkt hat. Wir wollen euch berichten, was der Geist Gottes in den Gemeinden von Mazedonien bewirkt hat. Nicht das Fleisch, nicht die Logik. Und da heißt es hier weiter, und sie haben sich nicht nur in schweren Bedrängnissen bewährt, nein, sondern ihre übergroße Freude und die tiefe Armut hat sich im Reichtum ihrer Freigebigkeit sich verwandelt. Sie waren großzügig, obwohl sie nichts hatten. Sie waren großzügig. Ja, in schwerer Bedrängnis, da beweist sich, ob du Gott kennst oder nicht. Weißt du, jeder kann Gott dienen, wenn er im Schlaraffenland ist, im Paradies ist, irgendwo im Wohlstandsland lebt, aber in der dritten Welt, wenn du in Armut lebst, da stellt sich heraus, hast du wirklich die Gnade Gottes? Jesus war anders, außergewöhnlich, einmalig, original. Ja, er hat was Neues in diese Welt hineingebracht. Und ich kenne Jesus, ich lebe schon so lange mit ihm. Und ich muss eines sagen, nicht immer hat er alle meine Wünsche erfüllt, aber er hat mir wohlgetan. Halleluja. Hat mir geholfen, mich durchgetragen, mir beigestanden. Und noch etwas sagte Jesus damals, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ich will auch sagen, denke so wie Jesus denkt. Du wirst dich manchmal an den Herrn Jesus Christus ärgern. Ich verstehe hier, was hier Jesus den Jüngern sagte. Ihr werdet euch alle ärgern. Das Kreuz steht vor euch. Das Leiden, Schwierigkeiten, Probleme, Kämpfe, Anfechtungen. Der Satan begehrt euer. Ihr werdet euch alle an mir ärgern, euch aufregen. Ihr werdet alle von mir genervt sein. Und ich werde euch allen unbequem werden. Das ist der Herr Jesus in aller Liebe. Du denkst, du, der wunderbare, süße Heiland. Ich will dich auch wieder zurückholen auf dem Teppich. Der Herr ist gut, aber wir müssen auch uns einstellen auf Kämpfe, Schwierigkeiten und Anfechtungen. Jesus geht nicht mit dem Establishment. Er geht nicht mit den Eliten, mit den Entscheidungsträgern, mit denen da oben irgendwo im Kanzleramt. Er geht nicht mit der Gesellschaft, geht nicht mit den Priestern, geht nicht mit den Juden dort im Tempel oder auch nicht mit den hohen Priestern, auch wenn sie noch so hoch sind. Die können noch so hoch sitzen, wie sie wollen. Er braucht ihre Zustimmung nicht. Halleluja. Der da oben im Himmel wohnt, lacht und spottet ihrer, steht in einem Psalm einmal. Er braucht ihre Anerkennung nicht, ihre Befürchtungen, ihr Einverständnis oder was auch immer es sein mag. Und das ist ein Mensch, der mit Gott lebt. Alles andere kann es vergessen. Alles andere ist unrealistisch, ungöttlich und unbiblisch. Ja, Jesus braucht keine Zustimmung, keine Anerkennung, keine Befürwortung und so weiter der anderen Menschen, der Oberschicht, von wem auch immer. Er war mit seinem Vater im Himmel einverstanden und der Vater mit ihm. Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Jesus passt nicht mehr in diese bürgerliche, spießbürgerliche Welt. Er ist nicht menschengefällig, er ist gottgefällig. Und das ist der große Unterschied. Menschengefällig oder gottgefällig. Und du musst wählen zwischen Menschengefälligkeit und Gottgefälligkeit. Und Jesus war gottgefällig. Du solltest ständig fragen, wenn du etwas tust, etwas unternimmst, etwas gibst, etwas tust, etwas sagst, gefällt das Gott oder den Menschen nur? Du musst dich entscheiden zwischen diesen beiden Fronten. Entweder die Zustimmung Jesu oder die Zustimmung des Teufels. Fall nieder und bete mich an. Nein, danke. Geh spazieren. Geh deinen Weg. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und Jesus war entschieden. Das Denken Jesu ist radikal, gnadenlos, ohne Wenn und Aber, entweder so oder so. Du kannst nur einem Herrn dienen. Du kannst nur für einen Herrn eintreten, entweder dem Teufel oder dem lieben Gott. Überleg einmal. Du kannst dich nur für eine Seite entscheiden. Du kannst nicht die Decke angucken und den Boden gleichzeitig, entweder oder. Aber so viele Menschen wollen beides zusammen. Sie wollen so viele Kompromisse, Gefälligkeiten zahlen sich nicht aus. Deutschland ist das Land so vieler Verschwörungstheorien, ist ein antichristliches Land in aller Liebe. Deutschland fördert den Satan, Satanismus, bringt dem Teufel zur Macht, den Antichristen zur Macht, in aller Liebe, was ich hier sage. Du musst dich entscheiden. Entweder bist du ein Teil dieser Gesellschaft, gehst mit dieser Gesellschaft mit, oder du gehst unter mit dieser Gesellschaft. Pass auf, alles was in Deutschland passiert und von Deutschland ausgeht, das wird in Zukunft die Welt gefährden. In aller Liebe. Ich bin ein Deutscher, aber ich predige gegen Deutschland, gegen diese Welt, gegen das Establishment. Ich möchte Jesus verwirklichen. Ich möchte Jesus ausleben. Ich möchte seine Liebe ausleben. Und die ist ganz anders, als was die ganzen Humanisten sagen, die Freimaurer sagen und die ganzen Kauze miteinander. Ja, Jesus ist seinen Weg gegangen. Deutschland einmal in der Geschichte das halbe Judentum weltweit halbiert. Und jetzt schreien sie, nie wieder, nie wieder, nie wieder. Von Deutschland wird ein Fluch ausgehen. Das garantiere ich euch. Nie wieder. Diesmal ist die zivilisierte Welt dran. Und auf dem Weg, den gleichen Fehler zu machen. Nie wieder Krieg. Aber du siehst, wir rüsten. Unser Feind ist Russland, unser Feind ist das und das Feind ist jenes. Ja, wir schaffen uns Feindbilder. Deutschland ist auf dem Weg, Feindbilder sich zu schaffen. Woher auch immer. Wir machen den gleichen Fehler. Nur derjenige bleibt übrig, überlebt das alles, wer so denkt wie Jesus. Nehmt euch einander an, wie Gott euch angenommen hat. Gott liebt die Russen, die Chinesen, die Amerikaner, die Afrikaner, die, was weiß ich, die Eskimos. Er liebt die Weißen und die Schwarzen. Gott liebt diese Welt. Und Gott schaut nicht auf die Hautfarbe und er schaut nicht auf die Religion. Gott schaut auf das Herz an. Ein Volk, das gottesfürchtig ist, das ist ihm angenehm. Und ich sage euch eines, es wird mal ein großes Erwachen geben. Verstehst du, manche Menschen sind viel frommer, viel religiöser als die lieben Leute hier, diese lieben Heilandsleute sogar bei uns in Deutschland, die Kirchenleute. Wer betet von diesen Kirchenleuten fünfmal am Tag? Das sind die Moslems. Ich bin manchmal beschämt über diese lieben Menschen hier. Da, als ich noch in der Nazareth-Kirchstraße war, in der Werkstatt, der liebe Bruder, oder der Mensch, ich sage ja Mensch, das ist, aber alle Menschen sind meine Brüder, letztendlich. Und da komme ich rein, 3 Uhr nachmittags, da liegt er unter dem Auto, unter der Hebebühne, dachte, das ist was Schlimmes passiert. Und dann merke ich, der betet auf seinen Gebetsteppich. Wo sind die Christen, die in der Werkstatt noch beten? Die beten nicht mal vom Tisch beim Essen, die gehen wie die Schweine zum Tisch und fressen. In aller Liebe. Hart, was ich sage, aber so ist es. Aber es gibt Leute, die beten 5-mal am Tag. Wir steuern auf eine Krise, eine große Weltkrise. Und Jesus sagt, wer seinen Geist nicht hat, wer Liebe nicht hat und so weiter, der wird das Wahrzeichen des Antichristen annehmen und ja, die werden ja manipuliert und gesteuert und wir werden da drin schon so weich gekocht und wir merken gar nicht, wie weich wir gekocht werden, so wie ein Frosch. Ein Frosch ist, weißt du, wenn man Frösche kocht, ganz einfach. Man schmeißt ins Wasser, normales Wasser, das ist angenehm, man schaltet unten ein auf 3 und da wird es langsam gekocht. Das ist so angenehm, so warm, so gemütlich, ach, und so weiter. Und am Schluss ist man gekocht. Dann kannst du einen Froschschenkel essen nachher. So einfach geht es. Offenbarung 13, Vers 15. Und es wurde eben gegeben, diesem Antichristen, ja, ein Geist verliehen, dem Bild des Tieres, dass es redet und es, ja, und seine Macht ausübt und die Menschen beten dieses Bild an. Gott wird für die Seinen streiten. Mach dir keine Sorgen. Und Jesus war auch sicher, mein Leben ist in Gottes Hand und nicht in der Hand der hohen Priester und nicht in der Hand der Juden und nicht in der Hand der Pharisäer und nicht in der Hand der Frommen. Und bevor das alles passiert, bevor die Menschen sich ein Mahlzeichen geben, bevor Offenbarung 13 passiert, passiert Offenbarung Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden, werden von den Plagen, nach den Plagen und so weiter, sie haben sich nicht bekehrt, sie bekehrten nicht, sie taten nicht Buße. Und Offenbarung 9, Vers 13 heißt es, und der sechste Engel, der posaunt, und ich hörte die Stimme, die 4 Engel wurden losgelassen vom Altar, die vor Gott standen. 4 Engel, das sind Elemente, Wasser, Luft und Feuer und was auch immer sein mag. Lass los die Engel, die gebunden sind auf den Tag und Stunde am Strom Euphrat. Das passiert in diesen Tagen. Plötzlich passiert etwas. Etwas kommt auf uns zu, was wir nicht mehr beherrschen. Aber deshalb ist es so wichtig, dass du gelernt hast von Jesus, sich zu beherrschen. Und diese Engel wurden losgelassen und auf den Tag und Stunde und so weiter. Und sie töten den dritten Teil der Menschheit. Das wird kommen. Das ist eines der nächsten Wehe. Offenbarung Kapitel 9, Vers 18. Und von diesen 3 Plagen wurden die Menschen getötet. Der dritte Teil der Menschheit, die das Mahlzeichen des Tieres angenommen hatten. Und es ist so wichtig, dass du das Mahlzeichen Gottes über dein Leben trägst. Dass du von Gott versiegelt bist. Dass du den Heiligen Geist hast. Und bevor das alles passiert, will Gott seine Kinder, sein Volk versiegeln. Dass wir erfüllt werden von dem Geist Jesu Christi. Von dem Heiligen Geist. Und bemühe dich nicht, um die Welt zu retten. Jesus hat nicht versucht, groß die Welt zu retten. Er hat sich von den Menschen sich damals nicht diktieren lassen. Er hat sich nicht gefügt, sich nicht gebeugt den Menschen, hat ihnen nicht eingewilligt. Nein, er ging seinen Weg schnurstracks nach Golgatha. Das war Jesu Weg. Menschen haben versucht, ihn zu schaden, ihn zugrunde zu richten. Er hat sein Leben geopfert. Er hat nicht von anderen Leuten Opfer erwartet. Er hat sein Leben geopfert. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir unser Leben selbst hinlegen und selber opfern, dass niemand unser Leben von uns nimmt, sondern dass wir das alles freiwillig tun. Er gab sein Leben freiwillig. Niemand hat es von ihm verlangt. Das war Jesus. Das war seine Denkweise, seine Lebensphilosophie. Er war genau das Gegenteil von dem, was die fromme Welt damals war. Er betet nicht wie die Heuchler, dass sie gesehen werden. Ich will ganz kurz über das Gebet ein paar Worte sagen heute Abend. Er war kein Heuchler. Jesus stand nicht vor den Leuten öffentlich auf der Straße wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Ich bin. Danke Gott, dass ich das und das bin. Der arme Sünder dort im Tempel, denk an diese Geschichte. Er sagte in Matthäus 6, Vers 5, wenn ihr betet, sollt ihr nicht wie die Heuchler stehen, die gerne in den Synagogen vorne ansprechen, an den Straßenecken stehen und laut vor sich hin rufen. Die sollten keine Heuchler sein. Die meisten Christen sind Heuchler. Im Gottesdienst sind sie ganz heilig, ganz fromm. Aber zu Hause sind sie die Teufel. Ob du es glaubst oder nicht. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Wenn du aber betest, ich will jetzt hier ein paar Sachen sagen, die Gott mir in den letzten Momenten hier in der Vorbereitung aufgeschlossen hat. Wenn du aber betest, so geh in deine Kammer oder in dein Kämmerlein sogar. Weißt du, Kämmerlein, das ist so ein kleiner Raum, da kannst du gerade stehen. Verstehst du? Das ist eine Kammer, eine große Kammer kann 10 Quadratmeter haben. Aber Kämmerlein, das ist ganz klein. Und schließ die Tür zu, das ist so wie die Toilette, da kommst du gerade rein. schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Himmel ist und das Verborgene sieht und so weiter. Und der wird es öffentlich vergelten. In der Bergpredigt legte Jesus ja den Grundstein für ein göttliches Leben, ein geistliches Leben. Hier beginnt das Leben Jesu. Das ist sein Programm. Er beginnt mit dem Gebetsleben. Lerne von Jesus, wie er gebetet hat. Du wirst erstaunt, wie Jesus gebetet, dass die Jünger hinterher kamen und sagen, Meister, lehre uns zu beten. Dann hat er das Vaterunser genommen, das 18. Gebet gekürzt bis auf das Vaterunser, dass du in ein paar Sekunden, ein paar Minuten durchbeten kannst. Lerne von Jesus, bete wie Jesus. Weißt du, wie Jesus gebetet hat? Sei nicht erstaunt, was ich dir sage. Er hat früh morgens, als noch dunkel war, angefangen zu beten. Als noch dunkel war, um 4 Uhr. Beim ersten Hahnenschrei vielleicht. Nicht einmal das. Er stand auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete dort. Er ging auf einen Berg, Markus Kapitel 6, Vers 46, und um zu beten, hat die Jünger zu Hause gelassen, der Jugendherberge. Und er verbrachte vor der Auswahl seiner Apostel eine ganze Nacht im Gebet, Lukas Kapitel 6, Vers 12. Das Gebet war für Jesus die Kommunikation mit dem Vater, das war A und O, das Atmen seiner Seele. Wenn du ein gescheiter Christ werden willst, dann fang an, so zu beten, wie Jesus gebetet hat. Morgens um 4 Uhr bei der 4. Nachtwache, was das auch immer sein mag. Ja, er sprach mit seinem geliebten Vater. Dort war die Quelle seiner Inspiration, die Kraft, Weisung und Weisheit ihm gegeben hat. Er war total abhängig vom Vater. Er betete. Und wer betet, der bibbert nicht. Der hat keine Angst und zittert nicht. Er sprach mit seinem Vater und mit dem Heiligen Geist. Vater, was ist dein Wille? Jesus nahm sich zwar spezielle Zeiten des Gebets vor, aber darüber hinaus, er betet, lebt, solange er lebte. Immer, was er tat, was er in die Hände nahm, steht vor dem Grab vom Lazarus. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Amen. Lazarus, komm raus. So einfach geht es. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Er war ständig im Gebet. Er war ein Beter. Beten ist eine Form des Denkens. Des positiven Denkens. Das ist Beten. Eine Form des positiven Denkens. Es ist das innige Reden mit Gott. Geistlich denken. Oh, ich danke Jesus, du bist bei mir. Oh, Heiliger Geist, du tröstest mich, du hältst mich, du führst mich. Denke wie Jesus. Er war ständig im Geist. Ständig mit Gott verbunden. Ständig im Gespräch mit Gott. Ob ich sitze oder wandle, ob ich stehe oder was es auch immer ist, er war ständig permanent mit Gott verbunden. Auch wir bekommen große göttliche Kräfte und Stärkung nur durch das Gebet. Und Jesus ermutigt seine Jünger, betet nur, bittet, so wird euch gegeben. Klopft an, so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Jesus betet nicht etwas, nur zum Schein. Weißt du, manche beten nur zum Schein, damit die Gemeinde sieht, der Pastor betet, der Bruder betet, die Schwester betet. Jesus hat nicht zum Schein gebetet, er hat mit dem Herzen gebetet, ihr Lieben. Er betete nicht nur, um seine Jünger zu beeindrucken, sondern sein Leben war permanent ein Gebetsleben. Er betet tief, ja, aus tiefem Herzen. Er betet zur Verherrlichung Gottes. Vater, ich danke dir, dass du mich allezeit hörst. Er betete, um die Gemeinschaft mit dem Vater zu pflegen. Das war Jesu Programm, Jesu Einstellung. Er betete, um den Willen durch die Einigung mit Gott zu erkennen und zu erfahren und umzusetzen. Er betete nicht nur, um etwas zu empfangen. Er hatte das, alles, was er wollte. Aber er betete, um Gott zu preisen. Ja, du musst nicht nur betteln. So viele Christen sind fromme Bettler. Die betteln jetzt nicht Leute an, sondern die betteln den Herrgott an. Aber wir müssen nicht anbetteln den Herrn Gott. Wir müssen nur zum Herrn reden und sagen, Herr, du weißt, was ich bedarf. Du kennst mich von Ferne. Das Wort liegt mir noch auf der Zunge. Ich habe es noch gar nicht ausgesprochen. Ist schon die Antwort bei dir bereit? Jesus betete, um Menschen dienen zu können später, dass er flüssig ist oder dass er was weitergeben kann. Jesus betet sein Schöpfen aus der Fülle Gottes. Ich danke dir, Vater, dass du mich alle Zeit hörst. Mir fällt bei Jesus auf, dass Jesus selbst um diejenigen Dinge, von denen er genau wusste, dass der Vater ihm sowieso bereitgestellt hat, sowieso geben wird und so weiter, dass diese Dinge ihm sowieso zukommen werden, er betet, er preist, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und so flehte er im Angesicht seines Kreuzes, als er da auf dem Weg zum Kreuz war, er betete, Vater, verherrliche mich. Ich habe dich verherrlicht, verherrliche du mich jetzt, bekenn du dich zu mir, so wie ich dich jetzt verherrlicht habe. Er betet für seine Jünger, Johannes 17, kannst weiterlesen und so weiter. Herr, erhalte sie, bewahre sie. Er wusste, der Vater wird es alles bewahren, er wird sie erhalten, er wird die Gläubigen durchtragen, der Herr wird die Seine nicht verlassen. Aber er betet und sagt, Vater, ich danke dir, dass ich dir all meine Lieben anbefehlen darf. Du weißt, dass du und dein ganzes Haus selig werden. Das kannst du einfach wissen und du kannst einfach Gott preisen. Nicht bitten, oh lieber Gott, rette meine Familie, rette meinen Sohn, rette meine Tochter, befreie sie vom Rauschgift, befreie sie vom Alkohol, befreie sie vom Okkultismus oder befreie sie von dort und dort. Nein, du musst eines wissen, ich danke Vater, dass du sie erlöst, dass du sie erkaufst. Sie sind dein Eigentum, sie sind in deiner Hand gezeichnet und niemand kann sie aus deiner Hand reißen. Jesus sagt, Vater, du lässt mich nicht allein. Er wusste das. Und trotzdem preist er Gott. Denn ich tue alles, was dir gefällt. Das wusste er. Weißt du, wir müssen aus einem anderen Bewusstsein, aus einem anderen Wissen zum Vater im Himmel beten. Beten ist bei Jesus nehmen zur Ehre Gottes. Nehmen zur Ehre Gottes. Dass seine Herrlichkeit vergrößert wird. Dass der Name Jesu größer wird. Dass der Preis, den Jesus bezahlt hat, noch größer wird. Wir haben von Jesus gelernt. Ich bitte Gott ständig, mir Mittel und Weisheit zu geben, dass ich das Reich Gottes fördern kann, dass ich seinen Namen groß machen kann. Das weiß ich, aber dazu bin ich bestimmt, dazu bin ich erwählt, dazu habe ich mich entschieden. Aber ich bitte, Herr, hilf mir. Du, wie der Apostel Paulus schreibt immer wieder, hilf mir für den Glauben zu kämpfen. Es ist ein Nehmen und ein Empfangen. Und ja, das Austeilen der Herrlichkeit Gottes, das macht mich glücklich. Und das ist, was mich befriedigt. Weißt du, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, fällt mir auch was ab. Verstehst du? Denn der Ochse, der drischt, dem soll man das Maul nicht verbinden, steht in der Bibel. Also, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist, profitierst du von der Gnade Gottes. Lerne von Jesus zu beten, zu siegen, Gott einfach zu verherrlichen und Gott zu verwirklichen. Und ja, auch wenn die Menschen dich nicht verstehen, ja, und für dich, was machst du für dich? Ich brauche es nicht. Gott sorgt schon für mich. Ich profitiere von der Gnade, ja, von den Resten. Da bleibt noch so viel übrig. Denk an den kleinen Buben. Der hat 5 Brötchen dem Heiland zur Verfügung gestellt. Und 12 Körbe hat er mit nach Hause geschleppt. Mama, guck mal an, was heute Nacht passiert ist oder heute Abend passiert ist. Jesus war ein Fremdling, ein Ausländer, ein Sonderling in dieser Welt. Er war ständig im Gespräch mit den Menschen, aber die Menschen haben ihn nicht verstanden. Bist du der Einzige, der nicht weiß, was hier in Jerusalem passiert ist? Jesus suchte das Angesicht des Vaters. Er suchte einfach Gottes Gegenwart. Deshalb waren auch seine Worte Geist und Leben, weil er aus Gott lebte. Er ließ sich von Gott inspirieren, dem Vater. Und das ist unser Programm. Weißt du, ich möchte nicht Jesus immer nur in den Vordergrund stellen. Weißt du, Jesus ist schon 2000 Jahre her, dass er gelebt hat, dass er da war. Die Bibel ist schon so ein altes Buch, schon verwittert. Ja, das nützt mir nicht viel. Ich möchte Jesus jetzt haben. Was habe ich von Jesus heute, hier und jetzt, in diesem Leben? Er suchte das Angesicht des Vaters. Er lebte in Gott und mit Gott. Und deshalb waren seine Worte inspiriert. Er war nicht nur von der Erde. Nein, er lebte auf dieser Erde. Aber er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Komm, wir machen weiter. Er war von Gott erfüllt. Er redete von Gott. Sein ganzes Gespräch war Gott. Gott am Morgen, Gott am Mittag, Gott am Abend. Und deshalb konnten nur seine Jünger seine Herrlichkeit sehen, weil sie auch mit Gott ständig waren. Wenn ein Mensch nicht mit Gott verbunden ist, wird nicht kapieren, um was es geht. Da ging gleich die Jalousie runter. Also so froh möchte ich auch nicht sein. Die Weltmenschen ärgern sich an Jesus, damals die Juden insbesondere, weil sie ihn nicht verstanden haben. Und verstehen bis heute nicht. Jesus zog sich oft zurück an einsame Orte Und Geschwister, mir ist es so wichtig, such dir einen einsamen Platz, selbst wenn der Schrank ist und dich in den Schrank einsperrst und im Schrank betest, in aller Liebe. Ich kenne Christen, die das so gemacht haben, weil sie sonst keine Ruhe zu Hause haben. Sie haben sich im Schrank versteckt. Einsame Orte, abseits von dem Lärm der Erde. Hier konnte er ungesehen und ungestört und ungeniert sein Herz dem Vater auszuschütten und sagen, Vater, siehst du es, das bewegt mich. Guck mal, wenn Jesus das nötig hätte, wie viel mehr du und ich? Er hatte offenbar nicht selten viel mit Gott zu bereden. Er verbrachte manchmal ganze Nächte im Gebet. Wann hast du die letzte Nacht mal durchgebetet? Frag dich selber, muss mir keine Antwort geben. Solche Gebetsnächte sind manchmal wichtig, dass wir einfach mal vor Gott liegen, irgendwo. Jesus betete kindlich und kühn und anhaltend. Er betete, bis seine Seele durch alle Nöte und Ängste sich durchgerungen und durchgewälzt hat, bis er soweit war und bis er zur vollen Ruhe in Gott kam. Darüber werde ich morgen sprechen. Die Kraft des inneren Friedens. Gott, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. So lange hat Jesus gerungen. Und dann erst nach diesem Gebet, nachdem er durch war, hat er gehandelt. So viele Christen sollten zuerst mal lernen, durchzubeten. Sie haben es verlernt, durchzubeten, bis sie die Antwort haben. Die klopfen an und rennen gleich weiter. Zur nächsten Bude, zur nächsten Institution, zum nächsten Pastor, zur nächsten Gemeinde. Nein, du sollst so lang vor Gott liegen und vor Gott bleiben, bis Gott dir geantwortet hat. Bis der Herr gesagt hat, steh auf, mein Kind, für was heulst du da? Warum liegst du da auf dem Boden? Und erst dann hat er gehandelt, als einer, der des Sieges gewiss war. Jetzt konnte er leiden, jetzt konnte er das Kreuz ertragen und dulden. Und jetzt konnte er aus diesem bitteren Kelch trinken, nachdem er durchgebetet hatte. Könnte nicht mit mir wachen. Und weißt du, wo Jesus gebetet hat? Ein Steinwurf weiter. 50 Meter weiter, wenn er so weit werfen konnte. Ein Steinwurf weiter. Und du musst dich losreißen, ein Steinwurf weiter von deinen Brüdern und Schwestern, von deinen Aposteln und von deinen Propheten und von deinen Geschwistern. Denn seine Seele war durch Gott hier im Kampf und dann ist er stille und starr geworden vor dem Herrn. Vater, nicht mehr mein, sondern dein Wille geschehe. Fang an so zu denken, wie Jesus gedacht hat. Und durch das Gebet war Gott stark in ihm geworden. Geschwister, Menschen, die kein Gebetsleben führen, sie sind Waschlappen. Entschuldigung, dass ich das sage, das sind sie. Feiglinge geben nach, kapitulieren ständig, gehen ständig in die Knie, zittern, sind Angsthasen oder stecken den Kopf wie ein Vogelstrauß in den Sand irgendwo und verkriechen sie sich, wollen nichts sehen, nichts hören. Jesus war oft im Garten Gethsemane. Weißt du, viele Christen denken, Jesus hat nur einmal im Garten Gethsemane gebetet. Nein, so oft er in Jerusalem war, war er im Garten Gethsemane. Das war so sein Gebetsplatz. Dieser Park, diese Anlage dort. In Johannes 18, Vers 2 lese ich, auf der anderen Seite lag der Garten, dieser Garten Gethsemane. Dorthin ging Jesus mit seinen Jüngern und Judas, der Verräter, kannte diese Stelle. Denn Jesus hatte sich oft mit seinen Jüngern sich dort aufgehalten. Zum was? Zum Beten. Sich oft aufgehalten. Dort haben sie wahrscheinlich übernachtet, wenn sie hier nach Jerusalem kamen. Egal was es war, dort haben sie diskutiert, dort haben sie geredet. Jesus hat sich dort oft aufgehalten. Judas kannte diesen Platz. Dort war er mit seinen Jüngern allein. Nicht mit der Welt, mit seinen Jüngern allein. Und je mehr wir mit Gott allein sind, umso mächtiger werden wir in Gott. Mit Gott allein sein. Und das ist mir so wichtig heute geworden. Allein sein mit Gott. Jesus war allein mit seinem Vater. Nicht mehr und nicht weniger. Und da erlebst du seine Herrlichkeit. Durch das Gebet hat der Dienst Jesu eine göttliche Dimension angenommen. Der Mensch bekommt die wahre Menschenwürde und wenn er Gott würdigt, Gott lobt und preist, Gott anbetet. Wir sind keine Bettler, keine arme Hunde, die man Knochen danach schmeißt. Nein, wir sind Königskinder, wir sind Priester. Ja, wir sind Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Und erst wenn wir beten gelernt haben, in Wahrheit und im Geist, fangen wir an zu funktionieren. Erst dann wirken wir aus der Ewigkeit für die Ewigkeit. Dort schöpfen wir die ganze Energie her. Unsere zukünftige Stellung im Reich Gottes hängt von unserem Verhalten als Beter. Wie sind wir als Beter? Wie kommunizieren wir mit Gott? Wie viel Zeit verbringen wir im Gebet? Frag dich nur ruhig. Wer ein Jesu-ähnlicher Beter war, dann auch die Fähigkeit, so zu leben wie Jesus, so zu herrschen wie Jesus, so zu funktionieren wie Jesus, so zu dienen wie Jesus, so zu gehen wie Jesus. Wer das gelernt hat, mit wie Jesus zu denken, und er war ständig, permanent mit Gott verbunden. Immer standby. Und lieber Vater, ich danke dir, dass wir hier an Jesus lernen dürfen, immer mit Gott verbunden zu sein, immer ein gottgefälliges Leben zu führen. Wir möchten so denken und so beten und so handeln und so leben wie Jesus, so sein wie Jesus. Das ist mein Gebet auch heute Abend für meine Geschwister, für meine Brüder, für meine Freunde, die diese Predigt hören. Auch mein Anliegen ist, Herr Jesus, so wie dein Anliegen es war, dein Reich komme, dein Wille geschehe auf Erden und im Himmel. Und dein ist das Reich und dein ist die Kraft bis in alle Ewigkeit. Amen.